Seid zufrieden. Seid zufrieden. Wir sind immer noch in der Reihe der 10 Gebote. 2. Mose 20, Vers 17. 10. Gebot. Seid zufrieden. Und hier haben wir es im Wortlaut. Nach der Einheitsübersetzung. Das heißt, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Merken wir also schon, das ist ein sehr altes Gebot, es bezieht sich auf Lebensverhältnisse, die uns irgendwo fremd sind. Keiner von uns besitzt einen Sklaven oder eine Sklavin, ja, vielleicht behaupten manche Kinder, dass sie Sklaven sind. Und ständig ran müssen zu Hause, aber das halte ich für ein Gerücht. Jeder denkt ja so an bestimmte Personen, wenn er so ein Gebot hört, so die das besonders verkörpert haben oder auf die das ganz besonders zugetroffen hat. Ich denke ja auch an eine Person in meinem Leben, die eine Zeit lang mich begleitet hat. Es war ein alter Pfarrer, ein Pastor heißt es ja bei uns oben auch in der Landeskirche in Nordelbien. Er hieß Tüsselmann und er war in seiner Freizeit Dozent bei uns am theologischen Seminar in Breklum an der Westküste. Und bei diesem Gebot musste ich an ihn und sein Fahrrad denken. Er war schon sehr lange im Ruhestand und er verkörperte Genügsamkeit und Sparsamkeit und dabei eine ganz, ganz große Zufriedenheit, wie ich sie selten bei jemandem festgestellt habe. Er war so sparsam, dass er sein Unterrichtskonzept in ein selbstgemachtes Heft schrieb. Das Heft hatte er aus gebrauchten Briefumschlägen zusammengenäht. So C5-Umschläge, bräunliches Papier, ein bisschen fester. Er fuhr ein sehr altes Fahrrad. Man konnte es aus 100 Meter Entfernung nicht nur sehen, sondern auch hören. Das Dynamo hättet ihr sehen müssen, es war groß und schwarz, ungefähr so groß wie eine Cola-Dose. Und wir fragten ihn mal in der Unterrichtspause, sagen Sie mal, Herr Tüsselmann, wann haben Sie dieses Fahrrad gekauft? Es war echt alt, aus ein bisschen Fantasie konnte man also auf dem Rahmen den Schriftzug Miele lesen. Und da musste er sich ein bisschen besinnen. Und dann sagte er, ja, das war kurz nach der Währungsreform. So, also hat er schon in D-Mark bezahlt, nicht mehr in Reichsmark. Damals noch erzählte er mit einem Hilfsmotor. Und das war auch ganz, ganz nützlich für ihn als Landpfarrer. Da konnte er die ganzen Dörfer abklappern, die zusammengelegt gehörten. Der Motor war lange hin, den musste er irgendwann ausbauen, aber das Rad fuhr immer noch. Aber obwohl es ein Miele-Fahrrad war, waren große Löcher in den Schutzblechen, die der Rost reingefressen hatte. Ich musste an ihn denken, weil erstens bestimmt nie irgendjemand nach etwas verlangt hatte, was im Besitz von Pastor Tüsselmann war. Ich musste an ihn denken, weil Tüsselmann so genügsam war und selber bestimmt nie Sachen haben wollte, die anderen gehörten. Dazu war er viel zu bescheiden. Und drittens musste ich an ihn denken, weil Neid so große Löcher in unsere Seelen hineinfrisst, wie der Rost in die Schutzblecher von Tüsselmanns Fahrrad. Und von Neid will ich dieses Gebot, das wir hier vorne sehen, schützen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das war mal eine Schnapswerbung im Fernsehen. Und für die, die diese Werbung nicht mehr kennen, das hat der Günther Strack, der hat diese Schnapswerbung gemacht. Der hat sich da den Schnaps dann eingegossen, so ein kleines, winziges Gläschen in seinen fleischigen Fingern hielt er das. Und dann sagte er, man gönnt sich ja sonst nichts. Und niemand hat diesen Spruch so wunderbar verkörpert wie er. Sehr beleidigt. Und irgendwie passte dieser Spruch ja nicht zu der Figur dazu. Und so ist aus dieser Schnapswerbung ein geflügeltes Wort geworden. Man gönnt sich ja sonst nichts. Unsere Gesellschaft, da ist viel los, viel Aktivität. Man könnte sagen, das ist so das Motto, das augenzwinkernde Motto unserer Gesellschaft. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da ist eine Kraft, die steckt in unserer Gesellschaft drin, auf vielen Ebenen, eine heimliche Kraft, nämlich die Kraft des immer mehr haben Wollens. Mehr haben wollen, als man hat. Also man denkt nicht an das, was man schon hat, sondern man denkt an das, was man noch mehr haben will. Eine Mehr-Haben-Gesellschaft, eine Habgier-Gesellschaft, eine, vor allen Dingen auch eine sehr starke Konkurrenzgesellschaft. Konkurrenz prägt unglaublich, in unglaublicher Weise unser Miteinander. Natürlich ist es eine heimliche Kraft. Natürlich, weil wenn man uns Neid nachweisen könnte, das wäre oberpeinlich. Also das wäre wirklich neidisch sein. Nein, das sind wir ganz bestimmt nicht. Um Habgier zu vertuschen, sagt man dann halt so einen Spruch, man gönnt sich ja sonst nichts. Unser Wirtschaftssystem baut letztlich auf diese Kraft auf. Wenn die Leute aufhören würden, sich zu vergleichen und immer nach mehr streben und mehr und mehr und mehr, wenn sie tatsächlich nur noch das kaufen würden, was sie wirklich brauchen, dann müssten sich unsere Volkswirtschaftler ganz schnell etwas einfallen lassen. Es würde nämlich alles zusammenbrechen. Warum hat der Nachbar ein größeres Haus als ich? Warum hat er ein schickeres Auto? Warum hat er klügere Kinder? Warum hat er sowieso insgesamt mehr Erfolg? Das darf nicht sein. Jetzt habe ich hier überwiegend mit Christen zu tun. So, unter uns, wie kommen wir als Christen eigentlich damit klar, wenn andere Menschen mehr haben als wir selber? Wie schaffen wir das? Die Antwort darauf hat sehr, sehr viel, bestimmt sehr, sehr stark unser Lebensgefühl. Unser allgemeines Lebensgefühl. Wie gut oder wie schlecht wir damit klarkommen, das bestimmt unser Lebensgefühl. Bin ich frei? Oder bin ich gefangen, getrieben? Wie gesagt, der Neid kann große Löcher in unsere Seele fressen. Schauen wir uns einmal in Ruhe das Gebot an. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Dazwischen kommen so einige konkrete Sachen. Worum geht's? Im Ursprung ging es bei diesem Gebot darum, dass die rechtmäßigen Besitzverhältnisse respektiert werden. Das ist ja auch ganz wichtig. Sonst gäbe es ja Chaos, wenn sich jeder einfach das nehmen würde, was ihm gerade so gefällt, ohne Rücksicht darauf, wem es gehört. Und wir kommen sehr stark darauf, dass dieses Gebot eigentlich eine Verlängerung des achten Gebots ist. Im achten Gebot dieses Jahr, du sollst nicht stehlen. So, also stehlen, das ist, wenn ich etwas tue. Du sollst nicht nach etwas verlangen, da kommt so ein Gedanke in mir hoch und ich fasse einen Plan und ich habe eine Absicht. Das ist das, was davor kommt. Also im Grunde genommen, das ist die Verlängerung des achten Gebots schon im Vorfeld. Es spricht eine tiefere Ebene an. Es geht um Motive. Und das Gebot sagt uns, du kannst nicht denken, was du willst. Es gibt so ein altes Lied. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Gedanken sind frei. Herrlich, du kannst denken, was du willst. Wenn du in einem System von so einem Diktator lebst, dann darfst du vielleicht nicht sagen, aber du darfst denken. Ja, Gedanken sind ganz schön windig. Man kann sie nicht dingfest machen. Es fällt schwer, sie zu beherrschen. Aber eventuell sind Gedanken genauso gefährlich wie Worte. Eventuell sind Gedanken genauso gefährlich wie Taten. Aus Gedanken werden manchmal Worte und manchmal werden aus ihnen auch Taten. Böse Worte, und böse Taten. Das 10. Gebot ist ein Schutzzaun. Ich stelle mir vor die Gebote 6 bis 8. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, wie eine Burg aus 3 Teilen. Und das 10. Gebot ist wie so ein Graben vor dieser Burg, dass diese Burg noch zusätzlich schützt vor Angriffen. Und wenn man mal so die Schicht der Taten und der Worte beiseite räumt, dann stößt man auf harten Felsen und es ist der Fels des Neides und der Habgier. Gott nennt diese Motive ganz klar Sünde. Ganz klar Sünde. Warum ist das so ein ausführliches Gebot? Das ist also es gibt auch noch Erklärungen zu anderen Geboten. Also das 2. Gebot ist auch ziemlich ausführlich, aber das 10. Gebot, das ist auch sehr, sehr ausführlich, wenn man das so liest. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, du sollst nicht A, nach der Frau deines Nächsten verlangen, B, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, C, nach seinem Rind oder seinem Esel und D, oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört, also praktisch Sonstiges. Da könnte man noch viel, viel mehr sagen, sein Kühlschrank, seine Briefmarkensammlung, keine Ahnung, irgendwas. Was einem da entgegenspringt, ist so gefährlich und so verheerend, dass dieses Gebot sehr, sehr ausführlich formuliert ist. Auf den ersten Blick besteht das Gebot aus 2 Hälften, A und B. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen, A und B, du sollst nicht, dann kommen die ganzen anderen Sachen. Die erste Hälfte beschützt das Haus unseres Nächsten vor Habgier und die zweite Hälfte beschützt den ganzen Rest, Ehepartner, Sklavenvieh oder sonstigen Besitz. Aber auf dem zweiten Blick merkt man, dass eigentlich der Begriff Haus ja schon alles umfasst, was dem Nächsten gehört. Haus ist für uns ein Gebäude. So, aus Stein, ein Dach, Fenster drin und eine Tür. Im Hebräischen ist der Begriff Haus viel, viel weiter gefasst. Es fasst alles zusammen, was einer besitzt. Haus ist synonym für seine Familie. Zum Beispiel, also Stichwort Familie findet ihr in der Bibel gar nicht. Die Familie kommt nirgends vor als Stichwort in der Bibel. Es ist immer das Haus. Aber nicht nur die Familie, auch der Hof, die Angestellten, der Viehbesatz, das ganze Inventar, alles gehört unter den Begriff Haus. Und jetzt die Frage, warum macht das Gebot das so ausführlich? Wird ja reichen, wenn es heißt, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Ja, weil es in unserem Leben keine bösere Energie gibt als den Neid. Weil der Neid so tief versteckt ist, so schlau ist, dass er sich immer und immer und immer neue Schlupflöcher sucht, um doch mit seinem Werk zum Ziel zu kommen. Also wenn die kriminelle Energie besonders groß ist, dann ist der Gesetzgeber immer gezwungen, besonders ausführlich die Gesetze zu formulieren. Sonst, weil es gibt immer irgendwie Schlupflöcher. Und so ist es eben auch mit diesem Gebot. Neid ist die fromme Variante der Gottlosigkeit. Also in dem Gebot heißt es ja im Ursprung, wir sollten uns nicht vergreifen und nicht haben wollen, was einem anderen gehört. In einer anarchischen Gesellschaft, da hat dieses Gebot so mit diesem Wortlaut auch seinen Platz. Inzwischen sind wir weiter von unserer Zivilisation. Ja, auch zu Jesu Zeiten war man schon weiter. Es gab ja in Ansätzen einen Rechtsstaat. Und das führt dazu, dass die Leute so den Neid, die Habgier zähmen. Also da vergreift man sich nicht mehr notwendigerweise am Besitz des Nächsten. Aber man versucht, mit ihm gleichzuziehen und ihn zu übertrumpfen und erfolgreicher und größer und schöner und mächtiger zu sein als sein Nächster. Neid ist die fromme Variante der Gottlosigkeit. Wer neidisch ist, der kennt Gott nicht so, wie man ihn eigentlich kennen müsste, wie wir ihn angebetet haben vorhin im Lobpreisteil. Wenn wir ins Alte Testament gucken, dann begegnen uns verschiedene Namen für Gott. Jeder Name hat seinen Sinn. Ein Name ist Yahweh Jireh. Yahweh Jireh bedeutet der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich versorgt. Das ist so eine Eigenschaft von Gott, dass er sogar direkt einen Namen dafür hat. Er ist mein Versorger. Das Volk, das aus der Gefangenschaft heraus ins gelobte Land wandert, das hat in diesen ganzen 40 Jahren hauptsächlich zwei Dinge lernen müssen. Gott hat sich sehr, sehr große Mühe gegeben, diesem Volk das beizubringen. Erstens Gehorsam und zweitens Vertrauen. Vertrauen darin, dass er der Versorger ist. Das Volk hatte in der Wüste keinerlei Ressourcen, aber Gott hat es 40 Jahre lang treu versorgt. Die Leute haben nicht dran geglaubt. Sie haben sich auch später dann Götzenbilder gemacht, haben sich anstecken lassen. Sie haben die Materie angebetet und Gott hat das vehement verboten. Die positive Seite daran ist, wir sollen uns komplett auf seine Fürsorge und Weisheit verlassen. Gott macht sich Gedanken darum, wie es uns geht. Er macht sich Gedanken darum, wie es uns geht, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Tatsächlich. Ist für ihn Thema. Viel mehr als ihr denkt. Und er kann das. Er hat nicht nur die Absicht, uns zu versorgen, sondern er tut es auch. Das legt auch Jakobus seinen Lesern ans Herz, wenn er schreibt, ich habe es hier vorne, auf der Folie auch, er schreibt, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. So. Und wenn ich jetzt meine, ich kriege nicht genug, ich muss mehr haben. Und mehr und mehr und mehr. Dann ist das schlimm. Dann ist Neid und Habgier und vielleicht auch Selbstmitleid schlimm. Denn es stellt Gottes Treue in Frage. Es stellt, also einer, der vielleicht denkt, du bist nicht treu. Du gibst mir nicht genug. Oder man stellt die Weisheit Gottes in Frage. Gott hat ja keine Ahnung, was ich brauche, um glücklich zu sein. Ich weiß es besser. Ich weiß besser, was mich glücklich macht. Gott interessiert sich nicht genug für mich. Oder er bringt sie nicht zustande. Jemand Schlaues hat einmal gesagt, ungefähr so, ich lege ihn nicht fest auf den Wortlaut, es war ein Franzose, glaube ich. Er hat gesagt, wenn du meinst, du brauchst etwas Bestimmtes, um glücklich zu sein, dann schau dir erstmal jemand an, der es schon hat, ob der auch wirklich glücklich ist. Und das ist jetzt schlau. Gott weiß, was erfülltes Leben ist. Und er will es uns geben, er will uns segnen. Neid ist eigentlich ein ganz, ganz großer Selbstbetrug. Jesus und der Vater. Mit Jesus kommt etwas Neues hinein. Jesus nennt Gott den Vater. Von Anfang an, schon in der Bergpredigt, später als er oder da, wo er den Jüngern auch das Beten beibringt. Er spricht Gott als Vater an. Das tut er nicht nur, weil er der Sohn ist, sondern weil er dadurch auch etwas ganz Bestimmtes deutlich machen will. Denn Gott ist der Vater auch in Bezug auf die Jünger, nicht nur für ihn selber. Vater macht etwas noch viel deutlicher als Yahweh Jireh. Denn Es macht deutlich, wie überflüssig eigentlich der Neid ist. Total überflüssig. Für jemand, der eine richtige Beziehung zu Gott hat. Jesus selber ist eigentlich so das Vorbild der Bedürfnislosigkeit. Er hat kein eigenes Haus, er hatte keine Frau, hatte kein Vieh, auch kein Fischerboot, so wie seine Freunde. Und trotzdem, ich sage jetzt nicht, jeder muss so leben, aber wir stellen es bei ihm fest, bei ihm ist es so. Und trotzdem nicht die Spur von Neid oder von Habgier. Das ist schlagend, das ist frappierend. Irgendwie ist er trotzdem ein Siegertyp, auch wenn man eigentlich sagen muss, wenn man Bilanz zieht, was ist dabei rumgekommen. Nicht ein einziges Buch hat er geschrieben, hat noch nicht mal einen Schulabschluss. Auch wenn man sagen müsste, eigentlich Jesus ein Losertyp. Nein, er ist ein Siegertyp. Er warnt davor, sein Herz an materielle Dinge zu hängen. Er macht das sehr, sehr intensiv. Warum? Weil das im innersten Kern Götzendienst ist. Man sein Herz nimmt, hängt es an materielle Dinge. Man sagt, materielle Dinge, das ist das, was wertvoll ist in meinem Leben. Wenn ich das zu den materiellen Dingen sage, dann hänge ich mein Herz dran. Und dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, so sagt er es. Also was für dich Wert hat in deinem Leben, da ist dein Herz. Wo soll dein Herz sein? Es soll bei Gott sein. Jesus nennt die Sache mit dem Geld beim Namen, ohne drumherum zu reden. In welchem Bereich bist du neidisch? Und wie gehst du damit um? Das ist doch die Frage für uns. Ich habe hier so ein paar Dinge aufgeführt, aber das ist natürlich, kann man ergänzen. Ist es Schönheit? Ist es Kleidung? Ist es Erfolg? Beruflicher Status? Ist es Einfluss? Oder vielleicht sogar der Segen Gottes? Geht so weit zu sagen, ja, da kann man auch neidisch sein. Der Segen Gottes. Eigentlich kann sich der Neid ja auch in ganz, ganz anderen Bereichen entfalten. Es muss gar nicht was Materielles sein, kann auch was Ideelles sein. Schulbildung, Ideen, übrigens der Segen Gottes, der ist die Ursache gewesen für den ersten Mord in der Bibel. Ja. Gott hat den Abel gesegnet und den Kain hat er nicht gesegnet. Darauf ist der Kain so neidisch geworden, dass er seinen Bruder erschlug. In welchem Bereich bist du am ehesten neidisch? Denk mal nach. Gibt es Bereiche, wo ihr neidisch seid oder seid ihr frei? Kennt ihr gar nicht. Neid, was ist das? Ahnungslos. Herzlichen Glückwunsch. Ich kenne Neid. Sag aber nicht, in welchem Bereich. Wie kann man mit Neidgefühlen umgehen? Wie geht ihr damit um? Was hat euch geholfen? Folgt ihr ihm, den Neidgefühlen? Eine Weise, mit ihnen umzugehen, ist natürlich, sich von ihnen beherrschen zu lassen. Sich von ihnen treiben zu lassen. Immer zur Seite zu gucken. Wie weit ist mein Nächster? Und ist er ein Stück vorne oder ein Stück hinten? Muss ich mich noch ein bisschen ins Zeug legen? Man könnte vielleicht versuchen, Neid zu unterdrücken. Ja, so ein Gebot hat ja immer etwas Unterdrückendes. Du sollst nicht. Aber das ist genauso aussichtslos, wie wenn man versuchen würde, einen gefüllten Ball auf Dauer unter Wasser zu halten. Das geht gar nicht. Es geht eine Weile, aber irgendwann hat man keine Lust mehr, man geht weg und schwupps, poppt der Ball rum. Von Habsucht frei zu werden, ist schwer. Wie kann man frei werden, wenn unsere freie Marktwirtschaft fest mit uns rechnet und mit unserem Neid und unserem Konkurrenzdenken? Der Weg Jesu ist ein anderer. Der führt die Sache ein bisschen weiter, als es das Gebot selber sagt. Man könnte versuchen, sie zu unterdrücken, bringt nichts. Wie kann man frei werden, wenn man sein Selbstwertgefühl sogar von seinem Besitz ableitet? Das ist schwer. Hast du was, dann bist du was. Es geht ja nicht nur darum, viel zu haben und reich zu werden. Es geht vor allem darum, mehr zu haben als die anderen. Wir vergleichen uns und das ist das eigentliche Problem. Wir hatten einen Jugendgottesdienst vor 10 Tagen. Und da forderte der Eugen, der die Predigt hier gehalten hat, die Besucher auf, sich mal vorzustellen, macht mal die Augen zu, hat er gesagt, jetzt stellt euch nur vor, was wäre denn so euer Traumauto, hat er besonders die Jungs angesprochen, ne? Und hat dann so ein paar Sachen genannt, so Maserati oder Maybach, einem fiel der Golf Cabrio dazu ein, ja. Und dann sagt er, und jetzt stellt euch vor, ihr seid der einzige Mensch auf der Welt. Plopf. Aus dem Traum. Alles nichts mehr wert. Warum? Weil Beziehungen letztlich wichtiger sind als Besitz? Nee. Wenn keiner sonst mehr auf der Welt wäre, dann würden ja keine Opels und Toyotas mehr durch die Straßen fahren, mit denen ich mein Auto vergleichen könnte. Das ist doch der Punkt. Darum geht es doch. Also unterdrücken geht nicht, weil das ist irgendwie, das steckt zu tief in uns drin. Jesus macht es anders. Er sagt, jetzt lese ich die Folie vor, er sagt in der Bergpredigt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht, damit meint er unsere materiellen Bedürfnisse, Essen, Kleidung, Trinken, was, Wohnung, Heizung, ab und an mal ein Stück Spulat, Wein, auch nicht schlecht. Unser himmlischer Vater weiß das. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. Und zwar in dem Maß, dass unser Leben erfüllt ist. In genau dem Maß. Und das ist eigentlich die Weiterführung und die Hilfe für uns hier. Wenn wir uns das mehr als hinter die Ohren schreiben würden. Das ist ein positiver Umgang damit. Die Gier, der Gier ist nicht mit Unterdrückung beizukommen. Man muss sich positiv dem Ziel Gottes verschreiben. Das 10. Gebot, das nimmt uns also mit dem, was Jesus uns erklärt, an die Hand und führt uns zur Frage nach unserer Lebenseinstellung. Was ist eigentlich die Nummer 1 in deinem Leben? Was interessiert dich am meisten? Und Jesus führt uns eine sehr einfache und nicht übertrieben anspruchsvolle Lebensweise vor. Jesus führt es uns vor. Er zeigt uns, Askese bringt es eigentlich auch nicht. Also wenn größtmöglich der Verzicht auf materielle Dinge uns weiterhelfen würde, aber es hilft uns auch nicht weiter. Er ist nicht. Er verzichtet nicht größtmöglich auf alles. Er feierte gerne, das wissen wir, er hat sich gerne eingeladen lassen. Manche nannten ihn sogar bösartig ein Fresser und Säufer, was er nicht war. Aber er unterschied sich halt von den Asketen, die es damals auch schon so gab. Er konnte auch genießen. Materialismus, sich treiben lassen, sich verlieben in den Besitz, bringt auch nicht. Denn es macht uns unfrei. Normen, eine Fülle von gesetzlichen Vorschriften, das Unterdrücken bringt es auch nicht. Gott hat Ziele. Gott nennt diese Ziele sein Reich. Gute Ziele. Er bringt die Welt wieder in Ordnung. Er schafft Versöhnung. Wem dieses Reich wichtiger ist als die Versorgung mit Materiellen, der darf Befreiung erleben. Eigentlich machen wir das ja in der Taufe. Was bringt denn die Taufe zum Ausdruck? Sterben für die Welt, Leben für Jesus, da haben wir es. Auch ein Abendmahl. Wir verkünden den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkünden die Konsequenzen seines Todes. Aber machen wir das wirklich und meinen wir das auch wirklich so? Oder vergessen wir es irgendwann wieder? Wie lebendig und stark ist der Neid immer noch bei uns? Und das Konkurrenzdenken. Und da möchte ich sagen, mach doch deine Taufe neu fest. Jesus ist für den Neid gestorben. und du sollst auch für den, für deinen Neid ist er gestorben, du kannst auch gestorben, oder der Neid kann für dich gestorben sein, du kannst für ihn leben, denn er hat dich teuer erkauft, mit deinem eigenen Blut. Gottes ganze Fülle ist in Jesus. Er ist wie eine Schatzkammer und er lädt mich ein, dass ich in ihm leben darf. Und dann löst sich der Krampf von ganz allein. Da kann ich großzügig werden, da muss ich nicht nach rechts und links schauen und gucken, wie weit die anderen sind. Da kann ich mich auch mal mit anderen freuen, wenn die Erfolg haben und eine Nase vor mir sind. Das ist mir gar kein Problem. Wenn die was haben, was ich nicht habe und was ich auch nie haben werde, trotzdem freue ich mich mit. Wenn ich nämlich dadurch glücklicher werden würde, dass ich das hätte, Gott würde es mir versorgen. Ich traue ihm den größeren Zublick, Durchblick zu. Gott sorgt für uns. Wie sollen wir mit Neidgefühlen umgehen? Was kann uns helfen? Was kann uns helfen, zufriedener zu werden? Zwei Punkte zum Schluss, die das eigentlich zusammenfassen. Erstens, Gott die Vaterschaft abkaufen. Also abkaufen, es ihm glauben. Nicht nur so beten, Vater, sondern es auch wirklich glauben, was wir da beten. Nicht Vater in Anführungszeichen beten, sondern Vater ohne Anführungszeichen. Gott ist tatsächlich unser Vater. Er weiß, was seine Kinder brauchen. Er ist willens, uns zu geben, was wir brauchen. Und er ist auch in der Lage, uns zu geben, was wir brauchen. Er hat uns Jesus gegeben. Wenn er uns Jesus gegeben hat, warum sollte er uns mit ihm nicht alles andere aufschenken? Wäre doch unmöglich. Mach Schluss mit der Lüge, dass Gott, der Vater, dich entweder nicht versorgen will oder dich nicht versorgen kann und du es besser kannst. Und das Zweite ist, dass Gott zum Ziel kommt, für wichtiger halten, als dass ich mich mit anderen messen kann. Es ist entschieden wichtiger. Die Prioritäten müssen sich verändern, müssen sich hier einfach müssen anders werden. Jesus sagt, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Amen.